Welche Dinge braucht ein Zirkusdompteur, wenn er in einen Käfig mit einem wilden Löwen geht? Ja, die meisten würden sich jetzt wahrscheinlich denken, ich würde eine Peitsche mitnehmen, ist auch richtig. Früher war das auch eine Pistole, hat man oft mitgenommen. Aber es gibt noch einen dritten Gegenstand und Experten sagen sogar, dass es der wirkungsvollste und das wichtigste Werkzeug ist, was man überhaupt braucht, um einen wilden Löwen zu bändigen. Und zwar ist dieser Gegenstand ein Stuhl. Ich habe mir das ein bisschen angelesen. Anscheinend ist es so, dass man den quasi so vor sich hält, mit den Stuhlbeinen Richtung Löwe. Und dieser Löwe versucht dann diese vier Punkte, diese vier Stuhlbeine zu fokussieren und ist völlig überfordert, weil das zu viel ist. Und sitzt dann da wie gelähmt und kann sich erstmal gar nicht bewegen, weil er einfach überfordert ist. Seine Aufmerksamkeit auf vier Dinge aufzuteilen, ist für den Löwen schlichtweg zu viel. Das behindert ihn völlig. Da ist ein Tier, das ist dem Menschen kräftemäßig völlig überlegen. Da können wir nichts dagegen tun. Und ein einziger Stuhl hält ihn davon ab, den Menschen zu zerreißen. Ich studiere und dabei sitzt man ziemlich viel am Schreibtisch, um Dinge vorzubereiten. Und manchmal, wenn ich all die Dinge vorbereite, fühle ich mich so ein bisschen wie dieser Löwe, der vor lauter Stuhlbein manchmal gar nicht mehr weiß, wo er anfangen soll, zuzupacken und anzugreifen. Letzte Woche zum Beispiel war so eine Woche, da wusste ich auch nicht mehr wirklich, wo mir der Kopf steht vor lauter Dingen. Da war das eine Stuhlbein, meine Religionsstunde. Ich muss Rallye-Unterricht geben und das soll ja nicht nur irgendwas werden, das soll ja auch gut werden. Ich will den Kids ja auch was beibringen. Ich will ja, dass die was lernen, was mitnehmen da draus. Dann gab es noch ein Stuhlbein, das war das Abendmahl, das auch vorbereitet werden musste. Und das sollte gleichzeitig noch ein einmaliges Erlebnis werden und nicht nur irgendwas. Hat also auch ziemlich viel Zeit gebraucht. Das dritte Stuhlbein war der Großputz in unserem Bad. Ich teile mir das Bad mit drei anderen Leuten. Und ausgerechnet diese Woche war ich eingeteilt dafür, dieses Bad zu putzen. Und wie es halt so ist, solche Dinge kann man meistens genau dann nicht brauchen, in solchen stressigen Phasen und genau dann ist man dran. Aber eigentlich bräuchte man die Zeit dringend. Mein Stuhl hatte letzte Woche weit mehr als vier Beine. Hier noch eine Prüfung, da ein Anruf bei den Eltern, weil man viel zu selten zu Hause vorbeigeht. Ein Jugendkreis muss unter Umständen auch noch vorbereitet werden, der Nebenjob muss auch noch getan werden, weil irgendwie, woher muss das Geld herkommen, von dem man lebt? Ja, alles wichtige Dinge, zum Teil sogar für Gott, mit einer gewissen Verantwortung. So viele Stuhlbeine, dass ich mich gefragt habe, wo soll ich da anfangen? Und diese Müdigkeit, die dieser Löwe erlebt, wenn er so viele Dinge gleichzeitig fokussieren muss, die streckt sich mir schon entgegen. Und ich weiß gar nicht so richtig, wo ich beginnen soll. Am Ende lief dann alles gut, es hat alles geklappt, aber auch, weil ich 110% gegeben habe. Und danach war ich ziemlich fertig. Ich konnte gar nichts mehr tun und musste mich erstmal einfach hinsetzen und mir eingestehen, dass ich am Ende meiner Kräfte bin. Es gibt eine Frau in der Bibel, der geht es ganz ähnlich. Auch sie gibt 110% oder vielleicht sogar noch mehr für eine gute Sache und die meistert ihre Arbeit auch mit Bravour. Aber wie es ihr damit erging, sehen Sie selbst. Ich lese aus Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit und war völlig in Anspruch genommen von dem vielen Dienst, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eins. Maria hat das Beste gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Die Martha hat ein Problem. Es scheint mir, als ist auch sie in diese Löwenfalle getappt. Es gab so viele Dinge gleichzeitig zu erledigen, dass sie am Ende völlig gelähmt und völlig erschöpft ist. Kraftlosigkeit, Neid, das alles sind Gefühle, die sich in ihr breit machen. Das ist einfach alles zu viel. Ein Gefühl, das ich ehrlich gesagt kenne. Da sitzt sie am Ende ihrer Kräfte und aus einem guten Abend, den sie ihren Gästen bescheren wollte, wurden Frustration, Eifersucht auf Maria und Unverständnis gegen Jesu Antwort. Dabei finde ich, eigentlich wäre es ihr gutes Recht gewesen, mindestens ein Dankeschön zu bekommen und vor allem die Hilfe von Maria zu bekommen. Denn Jesus hat ja gut reden. Es ist leicht gesagt, sie soll sich einfach dazusetzen und ihm zuhören. Aber die Gäste, die wollen ja auch was zu trinken haben, die wollen ja auch nicht vor Hunger vom Stängel fallen und es soll allen gut gehen. Und wenn wir Gäste haben, ist ja auch logisch, dann wollen wir ja mindestens ihnen was zu trinken anbieten, gerne auch was zu essen. Wir wollen ja, dass es diesen Menschen gut geht. Gute Freunde, die lädt man zum Essen ein, auch wenn das bedeutet, dass man sich nach der Arbeit schon wieder an den Herd stellen muss und noch was tun muss. Und manchmal bringt man sogar seinem Partner das Frühstück ans Bett, auch wenn es bedeutet, dass man dafür früher aufstehen muss. Aber das macht man alles gern, auch wenn es Arbeit ist. Man macht es gern, weil man damit ausdrücken kann, was der andere einem bedeutet. Und natürlich will Martha Jesus, so einem besonderen Gast, gerne zeigen, was er ihr bedeutet. Gerne will sie natürlich ihm ein Abendessen Gutes machen und nicht nur den letzten Brotkrumen zusammenkratzen. Und sie nimmt ernst, was Jesus sagt, wenn er sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst und wir sollen einander dienen. Aber Jesus lobt sie nicht. Was ist also sein Problem? Warum kritisiert er sie? Ich frage mich das Gleiche wie die Martha. Jesus, willst du eigentlich der Maria nicht mal sagen, dass sie helfen soll? Wo liegt da das Problem? Ich kann die Martha gut verstehen. Aber interessant ist, einen Abschnitt vorher sieht Jesus das gar nicht so gelassen. Da geht es um den barmherzigen Samariter, zwei Juden, die einen verletzten Mann am Graben einfach nur liegen lassen und gar nicht helfen, einfach weitergehen, als hätten sie nichts getan. Und erst der Dritte kümmert sich um ihn. Und da macht Jesus sehr wohl deutlich, dass es wichtig ist, den Dienst am Nächsten ernst zu nehmen. Und auch Petrus schreibt, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Es kann also nicht die Lösung sein, das zu sagen, Jesus will nicht, dass die Martha dient. Dienen ist wichtig. Was Martha macht, ist richtig und gut. Es ist gut, dass sie so treu dient und sich so viel Mühe gibt. Und Nächstenliebe ist ein gutes Grundprinzip. Jesus fordert in der Bibel ständig dazu auf. Dienen ist also wichtig, aber eins ist noch wichtiger. Und um Jesus zu zitieren, es ist das einzig Notwendige, Priorität Nummer eins. Maria hat das beste Teil erwählt, zu Jesu Füßen zu sitzen, ihm zuzuhören. Eins ist Jesus wichtiger als der Dienst, dass er uns in die Gemeinschaft mit ihm ruft. Das ist sein Herzenswunsch. Wo auch immer Menschen in der Bibel zu Jesus kommen, spüren sie, Jesus ruft zur Gemeinschaft mit ihm. Dienen ist Jesus wichtig, sogar so wichtig, dass es seine oberste Priorität wurde, uns zu dienen. Das ist auch unsere oberste Priorität. Er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich zu dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Ja, um sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Und er geht sogar noch weiter. Bei der Fußwaschung ist dann Petrus, der sich weigert, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Er will nicht, dass Jesus ihm die Füße wäscht, weil es für ihn nicht in den Kopf geht, wie jemand so Wichtiges ihm die Füße waschen kann. Und da sagt Jesus, Petrus, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Es ist also notwendig, dass Petrus den Freundschaftsdienst von Jesus erfährt. Bevor also wir Menschen dienen und bevor wir Gott dienen, ist das Allerwichtigste, Jesus ruft dich und sie zur Gemeinschaft. Er möchte dein Gastgeber sein. Gott sehnt sich nach nichts mehr als nach Gemeinschaft mit uns Menschen. Das ist ein Grundprinzip, dazu sind wir erschaffen. Und Jesus ist der Inbegriff dessen. Er kam in die Welt und er starb dafür, dass die Tür, die Gott und Mensch trennt, nicht länger verschlossen bleibt. Er kam, dass sie weit aufsteht, dass wir reinspazieren können, dass wir uns bedienen können und uns wohlfühlen können. Nur eins ist notwendig. Maria hat das gute Teil erwählt. Da bleibt natürlich Marthas Frage berechtigt, wenn sie nur rumsitzt und zuhört, muss ja irgendjemand dafür sorgen, dass die Jünger was Anständiges zu essen bekommen. Ja, was Jesus sagt, bleibt, dient einander. Ich bin euer bestes Beispiel, aber ich bin ein Beispiel, das vorangeht. Und danach kann man es nachmachen. Ein Mensch braucht ein Zuhause, in dem er auftanken kann, in dem er Kraft schöpfen kann. Und danach kann er von dieser Kraft, von diesem Geschenk, was er selber bekommen hat, weitergeben und das zum Segen machen. Ich habe ein Beispiel dabei. Ich weiß nicht, wer es kennt, vielleicht aus der Schulzeit noch. Das ist nämlich ein Taschenwärmer. Der hat so ein Plättchen hier drin. Das ist so eine komische Flüssigkeit. Und wenn man dieses Plättchen drückt, dann breitet sich so ein Gel da drin aus und es wird ganz warm. Und das hält dann ungefähr vielleicht eine Stunde oder zwei. Und als Schulkind ist es ein Traum im Winter, in eisigen Tagen, kann man das in seine Manteltasche machen und dann hat man warme Hände die ganze Zeit. Ist also eine sehr gute Erfindung. Aber dieser Taschenwärmer kann nur warm sein und gute Dienste leisten, eine gewisse Zeit lang. Vielleicht eine Stunde oder zwei. Danach muss man den wieder in kochendes Wasser reinlegen, muss ihn wieder weich kochen und dann funktioniert das Ganze wieder von vorne. Der muss also, damit er wieder nützt, zurück zu seiner Basisstation, heiß gekocht werden. Und eigentlich ist es mit uns genauso. Wir können gute Dienste leisten, eine gewisse Zeit lang, aber damit wir das dauerhaft machen können, müssen wir immer wieder zurückkommen zu unserem Zuhause, zu unserer Basisstation, dass wir gekocht werden und uns selbst in Wärme begeben und selber Wärme erfahren. Dieses Prinzip ist übrigens nicht neu, das beginnt bereits auf Seite 12 meiner Bibel. In Genesis 12 steht nämlich, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, zuerst segne ich dich und dann kannst du ein Segen sein. Gott verlangt nie, dass wir leisten und geben, ohne selbst zu haben. Die meisten hier sind wahrscheinlich in der Arbeit oder in der Schule sehr eingespannt. Viele sind wahrscheinlich auch engagiert in der Kirchengemeinde, im CVJM, im EC und so weiter. Und das ist gut so und das ist richtig so. Ja, lasst uns dienen, einander mit der, jeder einander mit der Gabe, die er empfangen hat. Lasst uns Vollgas geben für unsere Sache, lasst uns dienen, aber mit der Gabe, die man empfangen hat. Und Gabe kommt von Geben. Wir sollen dienen mit dem, was uns gegeben ist von Gott. Und das steht immer vorneweg. Erst bekommen und dann weiterschenken. Vergessen Sie bei Ihrer Arbeit nicht, diese Dinge sind nicht das Wichtigste. Das Gute daran ist, wir brauchen uns nicht mehr lähmen lassen, so wie dieser Löwe, von vielen Dingen, auf die wir uns gleichzeitig fokussieren, weil unser Fokus klar ist. Das allererste, was wir anpacken, zwischen den ganzen Stuhlbeinen, ist die Beziehung und die Gemeinschaft zu Gott. Es ist nicht immer leicht, Jesus zuzuhören und Zeit mit ihm zu verbringen. Das wäre ja auch schön, wenn wir heute noch zu seinen Füßen sitzen könnten und ihm wirklich zuhören. Aber heute ist manchmal seine Stimme sehr leise, wenn wir mit ihm reden oder sogar gar nicht hörbar. Aber ich glaube, mit Gott ist es wie mit einer besten Freundschaft. Die ist nicht einfach da. Die kann man nicht einfach haben. Die entwickelt sich. Die braucht Zeit. Und die entwickelt sich, je mehr Zeit man miteinander verbringt. Wenn ich mich zu Hause bei jemandem fühlen will, wenn ich will, dass jemand mein bester Freund wird, dann muss ich dorthin gehen, dann muss ich Zeit verbringen, dann muss ich mich zu Hause fühlen, wissen, wo die Teller stehen, um mir was aus dem Kühlschrank zu holen, mich wohlfühlen. Und dieses Zuhause-Sein bei Gott ist ein eigenes Projekt. Aber es ist der Kern von dem, was Gott für uns will. Er will nicht erst, dass wir anderen dienen. Er will zuerst, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Mir hilft es also, in solchen vollen Situationen, in solchen vollen Wochen meinen Blickwinkel zu ändern. Das Hören auf Gott und das Lesen von seinem Wort kommen nicht, nachdem ich meine Andacht vorbereitet habe, nachdem ich meine Arbeit gemacht habe und dann, wenn es mir gerade langweilig ist, so als Anhängsel, wenn ich gerade nichts zu tun habe, sondern es ist andersrum. Das ist die Basis. Das muss und der Rest kommt so, wie ich Kapazität habe. Manches ist dann vielleicht nicht perfekt durchgeplant. Ja, eine Martha hätte es wahrscheinlich auch nicht geschafft, ein 5-Sterne-Menü zu kochen. Vielleicht wären es dann nur 3 oder 4 Sterne gewesen. Aber das ist dann halt so. Und manches ist bei uns dann bestimmt auch nicht so perfekt Aber es reicht manchmal, wenn man nicht 110% gibt, sondern nur 80 oder 90. Wenn ich also manchmal an meinem Schreibtisch sitze und mich fühle wie dieser Löwe, der vor lauter Stuhlbeinen gar nicht mehr weiß, wo er anfangen soll, hilft es mir, erstmal alles für 5 Minuten sein zu lassen. An meinem Schreibtisch zu sitzen, vielleicht mir die Sachen, die ich zu tun habe, aufzuschreiben, damit sie nicht vergessen werden und dass ich sie aus meinem Kopf habe. Und dann hilft es mir, tief durchzuatmen und die Augen vielleicht zu schließen und mir bewusst zu machen, dass ich hier am Schreibtisch sitze, ist, weil mir Gott so viele Gaben gegeben hat, dass ich die hier auch am Schreibtisch benutzen kann. Egal, ob für eine Andacht, die ich vorbereiten muss, oder für irgendwas anderes. Und mir hilft es dann manchmal, kurz zu beten. Es muss keine halbe Stunde sein, es hilft manchmal einfach ein paar Minuten, kurz zu beten. Danke zu sagen oder zu bitten, dass das, was ich jetzt mache, gelingt. Oder vielleicht zu sagen, was mich daran beschäftigt, was mir auch Sorgen bereitet. Um mehr Zeit mit Gott zu verbringen, hilft es auch manchmal, spazieren zu gehen. Das kann vor allem dann gut sein, wenn man im Wald ist, da ist nämlich niemand anderes, da kann man perfekt auch laut reden oder einfach gut die Zeit nutzen, um mit Gott laut oder leise zu reden. Oder vielleicht gibt es ja auch ein gutes christliches Buch, was man am Büchertisch findet und abends lesen kann. Manche stehen auch gerne früh auf und es ist, glaube ich, schon was Besonderes, wenn man auch am Anfang des Tages den Tag beginnen kann mit beten und mit Gott. Es gibt also viele Ideen, was man tun kann. Die Liste hört da nicht auf. Während meiner Missionsschulzeit habe ich ein Praktikum gemacht bei einem Prediger und der hat beim Autofahren immer kurz vor sich hingebetet. Es war nicht irgendwie fromm formuliert oder so, sondern einfach ganz natürlich. Wenn ein Krankenwagen vorbeigefahren ist, hat er einfach kurz gesagt, Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt dort bist und diesen Menschen hilfst, dass du bei ihm bist und ihn rettest. Und ich finde es bewundernswert, wenn man das in seinem Alltag schafft. Und immer wieder im Alltag einfach ganz selbstverständlich mit Gott in Kontakt und in Beziehung ist. Ja, es gibt dazu viele Wege, wie man Gott mehr Priorität geben kann. Es gibt nicht nur einen Weg, der allen hilft. Für mich wäre zum Beispiel früh aufstehen eine absolute Qual, das würde mir nicht helfen. Aber ich glaube, dass jeder was für sich finden kann, was zu ihm passt. Vielleicht was von dem, was ich gerade genannt habe, vielleicht auch was ganz anderes. Aber es gibt auch für Sie und für dich was. Und vielleicht ist ja heute der Tag, an dem Sie neu motiviert werden. Wagen Sie einen neuen Schritt, Gott noch tiefer kennenzulernen, Zeit mit ihm zu verbringen. Und vielleicht ähnlich wie mein Anleiter im Praktikum, das einfach auch in Ihrem Alltag zu schaffen, ihm im Alltag zu begegnen. Werden Sie kreativ und finden Sie da was für sich. Das lohnt sich. Amen.